zusammen zu einer neuen Folge Bock auf Regional, eurem Podcast für die regionale Ernährung und die Genussabenteuer vor unserer Haustür. Ich bin Anna.
Und ich bin Patrick Hemminger.
Höchste Zeit für eine neue Folge. Heute wollen wir über gutes Brot reden. Warum ist es so schwierig, gutes Brot zu kaufen?
Und wie könnt ihr es ganz leicht selber machen? Das ist nämlich gar nicht so schwer.
Also, das ist das Thema heute. Viel Spaß. Ja, ihr Lieben, ist schon ein bisschen her. Mein Gott, jetzt haben wir schon länger keine Folge mehr aufgenommen. Und wir würden euch gerne erzählen, dass wir es uns zu Hause gemütlich gemacht haben, dass wir eingekocht haben, fermentiert haben, ein 20-gängiges Weihnachtsmenü fertig gemacht haben. Aber leider war alles ganz anders.
In Wahrheit hatten wir einfach Corona.
Ja.
Und zwar diesmal in der unangenehmen Variante, so richtig mit Geschmacksverlust. Ich kann euch sagen, wenn man so ein Genussmensch ist wie ich und 11 Tage lang nur noch Konsistenzen im Mund hat und süß, sauer, salzig und so schmecken kann.
Unangenehm.
Boah.
Unangenehm.
Kochen macht keinen Spaß, Essen macht keinen Spaß. Aber diese Zeit haben wir hinter uns gelassen.
Und deswegen geht es mit ganz viel Energie ins neue Jahr und in diese neue Folge.
Richtig.
Ja, ihr erinnert euch, wir haben eigenen Wein angebaut.
Für die, die es nicht mitbekommen haben, ganz kurz, wir haben eine Rebe hier am Haus. Die hat letztes Jahr sehr viel getragen und wir haben mit der beraterischen Unterstützung von Dominik Diefenbach, ehemals Kellermeister im Weingut am Stein, jetzt hat er gewechselt zu Christian Stahl, haben wir den Wein gemacht. Ich habe ihn mit den Füßen eingemeischt, wir haben das Ganze gären lassen, abgefüllt. Direkt nach der Gärung war der Wein abenteuerlich, sage ich mal, mit Fantasie war er als Wein zu erkennen, aber er war trinkbar.
Er war trinkbar, es war so naturweinig, also mit viel Fantasie, so ein bisschen freakig, würde ich sagen.
Genau. Jetzt ist er 3 Monate auf der Flasche und wir probieren ihn jetzt mal. Ich habe zur Vorsicht auch mal ein sehr wichtiges Arbeitsutensil für professionelle Weinverkoster, was ich ja zum Teil mache, bereitgestellt. Einen Spucknapf. Wer weiß, was uns jetzt erwartet.
Wie viel wir ausspucken.
Also es sieht, die Flasche ist durchsichtig, Literflasche mit so einem Bügel drüber.
Unten hat sich die Hefe abgesetzt.
So ein Bodensatz.
Stahlhart, könnte auch Beton sein.
Ich weiß nicht, wenn ich ihn jetzt schüttle, wird er wahrscheinlich trüb. Also er ist klar, er hat eine helle Weißweinfarbe. Das passt zur Rebsorte, ist ja wahrscheinlich Müller-Thurgau. Und jetzt wagen wir es mal. Achtung, ich mache hier mal auf.
Kein spektakuläres Geräusch.
Nee.
Und?
Mein Gott, ist die Flasche voll?
Hast du gut gemeint. Ja, jetzt fließt es in unser Glas.
Erstmal deins.
Danke. Eigener Wein, das ist schon eine besondere Situation, an der wir euch teilhaben lassen. Bedeutet uns viel, das mit euch jetzt zu teilen.
Genau.
Ich traue mich kaum zu riechen.
Ui. Ja.
Gar nicht schlecht.
Das riecht nach Weißwein.
Ganz ehrlich, wir haben letztes Mal schon mal eine Flasche aufgemacht und der Geruch war so übel, dass wir das Zeug wegkippen mussten.
Es war ekelhaft, es roch so wie wenn man was wie schlecht gewordenes Sauerkraut. Und das Lustige ist ja, das sind ist die gleiche Charge sozusagen.
Wir hatten nur eine jetzt schon große Flasche. Angst, das auszuprobieren.
Und also es riecht nach Weißwein, es riecht ein bisschen nach gelbem Apfel.
Schon nicht schlecht.
Ich probiere mal, jetzt bin gespannt, ob wir Spucknapf brauchen. Naja, sagen wir mal so.
Sagen wir so, wir brauchen keinen Essig mehr. Wir haben jetzt eine Flasche Wein.
Wir haben so einen. Nein, weißt du, wie das schmeckt?
Wie denn?
Das schmeckt wie Verjus.
Ja.
Habe ich neulich vom Weingut am Stein eine Flasche geschickt bekommen. Das ist der Saft aus unreif gelesenen Trauben. Hm. Guck mal, grob gesagt, so eine Art Essigersatz in der Küche. Schreibe ich demnächst was für die Süddeutsche Zeitung drüber. Super spannendes Thema. So schmeckt das. Das schmeckt. Also
sehr
es ist
sauer.
Jetzt nicht mega unangenehm im Mund zu haben, aber runterschlucken will man das jetzt freiwillig
also
nicht.
Also man muss es ausspucken. Es ist, mit viel Fantasie kann man es als Wein erkennen, es ist sehr, sehr sauer. Und mit sauer meine ich wirklich sauer.
Aber der riecht immer besser, als wenn er so ein bisschen
Luft lassen wir ihn Luft, lassen wir ihn atmen. Lassen wir unseren eigenen Wein. Du traust dich, nimmst du einen Schluck? Nee.
Jetzt habe ich mal sogar mal runtergeschluckt.
Nee, lieber nicht.
Boah, nee. Boah, der Rest kommt hier in Spucknapf.
Der Wettersteinwein. War nix.
Boah, ich glaube, nächstes Jahr machen wir direkt Essig, oder?
Wir machen einfach Traubensaft
also
für die Kinder.
Jahr. Bah, ja. Ja. Ich schneide jetzt, am Wochenende habe ich vor, den Rebschnitt zu machen. Mhm. Naja, ihr seid ja gewohnt, dass wir in der Folge immer was Schönes trinken. Ich habe das ja befürchtet so ungefähr, deswegen habe ich uns einen Ersatz mitgebracht, Anna. Schau mal nicht hin, was es ist. Es ist nämlich eine, ich bin selber sehr gespannt auf den Wein. Es ist eine Rebsorte, die wir in Frankreich in der Regel sehr gerne trinken. Mit deutschen Vertretern dieser Rebsorte haben wir uns bisher oft schwer getan. Und das ist ein Weingut, das du sehr magst, aus Baden. Wir hatten auch mal die ganzen, als ich sie verkostet habe, für den Weingart, Vinum Weingart, die Rotweine. Die hast du sozusagen inhaliert, weil du sie absolut köstlich fandst.
Also ich werde hier so dargestellt als alte Schnapsdrossel,
nein,
die dem Patrick
nicht Schnapsdrossel, Weinamsel.
Ja, Weinamsel.
Genau, wir wechseln an das Glas. Wir haben, und zwar, ich glaube, der könnte ein bisschen größere Badewanne zum Schwimmen gebrauchen. Wir nehmen mal die...
Er ist in Hochform.
Die Bordeaux-Gläser von Zalto. Unseren Wein haben wir aus den Universalgläsern probiert. Jetzt nehmen wir die Bordeaux-Gläser. Die sind ein bisschen breiter.
Herrliche, mundgeblasene Gläser. Man will aus gar nichts anderem mehr trinken.
Nein, aber der hat auch schon ein bisschen von der Farbe her ein bisschen mehr.
Oh ja, der riecht ganz Freude. Anders. Also, ja, wir schnüffeln mal rein. Ja.
Hm. Also, ich habe ihn damals bewertet mit 91 Punkten von 100. Das ist schon ordentlich. Mhm. Hast du eine Idee, was das für eine Rebsorte sein könnte?
Ich glaube, das ist ein Chardonnay.
Du hast geluschert, du hast auf die Flasche geguckt.
Ja, ich habe es gesehen. Aber Das ist so ein richtig typischer Chardonnay, so ein bisschen parfümiert.
Und du merkst, der war im Holz, der hat Körper, der hat Struktur, der hat aber auch einen schönen Zug am Gaumen, der ist nicht so überladen. Bei deutschen Chardonnays, was mir oft nicht gefällt, ist entweder sie haben zu viel Holz gesehen oder sie sind so auf der Quietschfruchtseite unterwegs. Das ist ja überhaupt nicht. Das ist straff, das ist schön. Das mag ich. Das ist schön. Also ich meine, das ist jetzt kein Wein für einen Dienstagabend. Der kostet inzwischen, glaube ich, ich habe vorhin mal nachgeschaut, der kostet inzwischen 25 Euro die Flasche. Das ist jetzt nicht nix und der sollte auch ein paar Jahre im Keller liegen, bevor er so schön ist. Ich würde dazu ganz gerne... Naja, entweder helles Fleisch, irgendwas mit Hühnchen, was ich ja nicht mehr machen darf, seitdem wir eigene Hühner haben. Kalb essen wir eigentlich auch nicht mehr, also Fisch.
Wunderbar. Am besten selbst geangelt, ja.
Genau. Aber
jetzt möchte ich gerne auch irgendwas dazu zu essen haben. Ja. Wo ist der Fisch?
Der schwimmt noch. Wir haben gerade Schonzeit hier im See. Deswegen, ich habe uns Brot mitgebracht, Anna. Mhm. Selbst gebacken.
Mhm. Ja, Brot. Ist ja eines der wichtigsten Lebensmittel überhaupt. Und eigentlich noch viel mehr als das. Brot ist ja eigentlich schon Kulturgut bei den Deutschen.
Mm. Nicht nur bei den Deutschen. Denk an die alten Ägypter. Wir kauen erst mal runter, ne, bevor wir weitersprechen.
Ja, weil echter Sauerteig, ja, den kannten schon die alten Ägypter. Vielmehr, die haben den erfunden und sie entdeckten, dass Brot fluffig wird, wenn man den Teig stehen lässt ein paar Tage. Einfach Wasser, Mehl und den Teig stehen lassen. Vermischen, bisschen abwarten. Und dann nach ein paar Tagen fing der so an zu gären. Ja? Also sie erfanden wirklich den ersten Sauerteig. Und das deutsche Wort Brot, das stammt wirklich vom althochdeutschen Pott ab, was so viel heißt wie gegorenes. Und nichts anderes ist Sauerteig, ja. Ja. Was ist denn jetzt in unserem Brot? Das ist doch eigentlich auch nur Wasser, Mehl und Salz, oder?
Genau, ganz genau. Ich habe das Mehl selber im Bioladen mahlen lassen. Ich habe erst selber vor kurzem festgestellt, dass manche Bioläden einfach Mühlen da haben. Und dann nimmst du die Körner aus dem Regal, gehst da hin und sagst, bitte mahlen. Das haben die in dem Fall gemacht. Das ist Roggenmehl, Roggenvollkornmehl mit Wasser und Salz. Ungefähr 20 Stunden habe ich den Teig gehen lassen.
Dann wird er gut verträglich.
Genau, dann gebacken. Das ist jetzt bewusst vorgestern fertig geworden, das Brot. Roggensauerteigbrot ist ganz gut, wenn das dann wirklich noch so ein bisschen nachreift. Ne? Mhm.
Mit Roggensauerteig hatte Patrick auch anfangs etwas Probleme.
Oh ja.
Oh ja. Wir haben ja einen wunderbaren Backkurs gemacht bei Roswitha Huber auf der Kalchkendelalm im österreichischen Tauerngebirge. Dort waren wir mit den Kindern. Das haben wir auch in dem Buch geschrieben. Und Patrick kam dort an und Roswitha fragte uns, was habt ihr denn für Backkenntnisse? Und Patrick sagte, ja, ich habe schon einiges ausprobiert, aber beim Roggensauerteig, da scheitere ich immer. Und dann fragte Roswitha, wie oft hast du es denn probiert?
Wie oft hast du es denn probiert?
Und was hast du gesagt?
Zweimal.
Hat sie gesagt.
Lachte. Sie sagte nicht, sie lachte erst mal.
Patrick, hat sie gesagt. Zweimal. Das ist ja gerade der Anfang. Also Leute, lasst euch nicht entmutigen. Gutes Brot braucht Zeit. Man muss das auch ein bisschen lernen, das zu backen. Und gerade Roggensauerteig ist auch eine Diva manchmal. Da muss man auch wissen, dass das nicht direkt aufgeht. Ja, in der Theorie habe ich da auch viel Ahnung von.
Genau, in der Theorie. Man geht jetzt ja eigentlich davon aus, Anna, dass das Brot, wie wir es ja so haben, dass kaum was drin ist, Mehl, Wasser, Salz, dass das das Normale ist. Du hast dich jetzt ziemlich viel mit dem Thema beschäftigt. Wie sieht es denn in Wahrheit aus?
Ja, das ist super interessant. Ich war ja auf dem Brotfest in Rauris. Da haben sich Bäcker aus ganz Europa, aus der ganzen Welt getroffen.
Über also wieder auf der Kalchkindlein.
Wieder auf der Kalchkindlein.
Roswitha hat das veranstaltet.
Und die haben über gutes Brot geredet und diskutiert. Und es war sehr spannend. Ein Bäcker sagte, ja, da sind so viele Zusatzstoffe drin. Und dann habe ich angefangen, das mal zu recherchieren. Ich dachte, Zusatzstoffe, okay, vielleicht Teiglinge oder so, hört man ja schon mal.
Ja, an Hefe hätte ich jetzt da spontan gedacht.
Ja, Hefe, ne? Dass da schon mal ein Teigling kommt in billigen Bäckereien, dass so die Discounter halt jetzt nicht das beste Brot haben, war mir irgendwie auch klar. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und mich mal so ein bisschen aufklären lassen. Und es ist wohl unter den Bäckern ein offenes Geheimnis, dass 90% der Bäcker irgendwelche Zusatzstoffe zum Brot verwenden.
Was sind, also was verstehst du unter Zusatzstoffen?
Ja, das kann zum einen sein, das können natürliche Stoffe sein, das ist ja dann auch okay, also da kann man noch Milchprodukte reinmischen zu dem Wasser, Mehl und Salz.
Was für Milchprodukte?
Weiß ich nicht, Butter, Mehl, du kannst auch Milch ins Brot tun, Milchbrötchen und sowas, ja? Ja. Malz, Öl, das ist alles okay, wenn man das reintut. Oder irgendwelche Saaten, ne? So natürliche Lebensmittel.
Körner.
Aber dann gibt es halt auch noch Stoffe, die es in der Natur nicht so gibt. Emulgatoren, Feuchthaltemittel, Konservierungsstoffe und vor allem technische Enzyme. Ja, da guckst du jetzt erstmal.
Technische Enzyme, erst mal, genau.
Was ist das genau? Das sind Verarbeitungshilfstoffe, sogenannte, also es sind Proteine, die aber künstlich im Labor hergestellt werden. Und die gelten so als Verarbeitungshilfsstoff. Die machen irgendwas mit dem Teig, wenn du das da dran tust.
Zum Beispiel,
dann geht der Teig besser. Dann geht er besser in die Maschinen rein. Dann geht der Teig besser auf. Dann hat er eine schönere Kruste, hat das Brot nachher. Dann ist das Brot in feuchter und hält länger. Also es macht alles Mögliche. Da gibt es alle möglichen technischen Enzyme. Und die müssen nicht deklariert werden. Man sagt, dass die ihre Aktivität nach dem Backen verlieren durch diese Hitze. 80, 90 Grad.
Ist das untersucht?
Das ist untersucht, aber es gibt auch Studien, die sagen, nee, manche Enzyme sind dann noch aktiv. Daraus ist aber keine Folge. Also man müsste ja dann eigentlich draufschreiben, dass die Enzyme drin sind, macht man aber nicht. Also es geht hoch bis auf EU-Ebene und die Industrie hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass man das jetzt rausfindet.
Es muss nicht deklariert werden, wenn man davon ausgeht, dass die inaktiv sind.
Also man geht davon aus, dass diese Stoffe einfach nach dem Backen nicht mehr aktiv sind. Es gibt aber erste Studien, die zeigen, das stimmt so nicht, die sind immer noch aktiv. Nur ob das jetzt gesundheitlich bedenklich ist oder nicht, das weiß man nicht. Man weiß es nicht, weil es nicht untersucht wird.
Okay. Und du sagst, 90% der Bäcker verwenden das. Das heißt, okay, mir ist schon klar, wenn ich jetzt im Discounter so ein Brot in der Tüte kaufe, das dann 6 Wochen lang hält, da muss ja irgendwas dran sein. Aber wenn du sagst 90%, dann heißt das ja, dann machen das die allermeisten Bäcker, von denen wir wahrscheinlich auch annehmen, dass sie gutes handwerkliches Brot herstellen.
Ja, viele lernen es schon in ihrer Ausbildung, dass man mit Backmitteln arbeiten kann. Und in Backmitteln sind auch oft technische Enzyme drin. Oft sind das so Mehlmischungen. Aber auch in diesen Mehlmischungen kann schon was drin sein. Also ich war jetzt bei einer Müllerin und die hat mir auch erzählt, dass viele Müller ihr Mehl, also erstmal um es haltbar zu machen, mit Ascorbinsäure versetzen. Aber es gibt auch technische Enzyme drin, dass das Mehl einen besseren Proteingehalt hat und so weiter. Also da ist einiges drin, was wir Verbraucher nicht wissen.
Ich finde, man kann ein Stück weit aber auch die Bäcker verstehen, weil wir müssen ja bedenken, also wir Verbraucher, ne, was erwarten wir, dass morgens um 7, wenn der Bäcker aufmacht, da 10 verschiedene Brötchen und 20 verschiedene Brote bereit liegen?
Genau, dieses Riesensortiment, das ist immer das Problem. Wenn kleine Bäcker so ein riesiges Sortiment haben, wie sollen die das denn alles hinkriegen? Ja, da benutzen halt manche auch einfach Backmischungen.
Du hast jetzt ja aber auch Bäcker besucht, die nur ein ganz kleines Sortiment haben.
Und die auch vollkommen leidenschaftlich dahinter sind und sagen, nein, kommt bei uns nicht in die Tüte, also kommt nicht in die Backstube, sowas. Nein, wir machen das alles selber. Das ist natürlich handwerklich noch herausfordernder. Viele lernen es in ihrer Ausbildung nicht, wie gesagt. Manche Bäcker sagen auch, man müsste die ganze Ausbildung mal reformieren. Das ist natürlich, wir reden von Naturprodukten, die sind natürlich auch Schwankungen ausgesetzt. Wenn der Kunde immer das gleiche aufgeblasene Brötchen mit der gleichen Kruste haben will, ja, wo noch schön viel Salz drin ist, klar, das ist höchstwahrscheinlich mit irgendwas versetzt. Ja? Das, bei einem normalen Bäcker, der jetzt gar nichts verwendet, sind die mal größer, mal kleiner. Das hängt auch so ein bisschen mit der Lufttemperatur ab. Und da muss ein Bäcker natürlich sehr, sehr gut Bescheid wissen.
Ja, ich merke das ja selber. Ich backe das allermeiste von unserem Brot selber. Und gerade jetzt im Winter, wenn es kalt ist, die Teige gehen deutlich langsamer. Wenn in der Küche die Temperatur nachts auf, weiß nicht, 17, 18 Grad runtergeht, dann ist da morgens nicht viel passiert. Wenn es im Sommer nachts noch 20 Grad hat, passiert dann einfach viel mehr über Nacht, klar. Ja.
Also da muss man wirklich viel, viel machen. Es gibt natürlich auch große Anbieter, es sind jetzt nicht alle Bäcker da irgendwie per se schlecht. Ich war jetzt mal bei der Hofpfisterei in der Produktion. Die produzieren mitten in München in so einem Hinterhaus auf 3 Etagen. Da werden pro Nacht 15.000 bis 20.000 Laibe Brot gebacken.
Wahnsinn.
Und da kommt nichts rein außer Sauerteig, ja, verschiedene Teigstufen, ja, sehr kompliziert. Aber der Bäckermeister sagte mir auch, okay, manchmal im Sommer ist es hier viel zu heiß, da müssen wir ein bisschen kaltem Wasser gegensteuern, dass der Teig nicht zu schnell gärt. Im Winter müssen wir manchmal ein bisschen warmem Wasser ein bisschen nachhelfen. Ne? Und das ist ja alles völlig in Ordnung. Also das Brot kann man auch bedenkenlos essen. Oder man macht es gleich selbst, weil du bist ja auch der große Bäcker unter uns beiden.
Ja, ich habe da früher, vor vielen Jahren mit angefangen, habe das dann immer wieder mal gemacht, habe dann auch angefangen mit Sauerteig zu experimentieren, das hat erst nicht so richtig geklappt und eben der Besuch damals bei Roswitha auf der Kalchkendelalm, der hat irgendwie so die Schranken im Kopf eingerissen und hat auch dafür gesorgt, dass ich mich nicht habe entmutigen lassen und jetzt kriege ich sogar den Roggensauerteig inzwischen ganz gut hin, aber ich würde euch ja empfehlen, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, mal selber zu backen, fangt mit ganz normalem 550er Weizenmehl und Hefe an und tastet euch daran.
Ihr könnt ja auch nur ein bisschen Hefe nehmen, also einfach nur so einen kleinen Krümel. Man braucht nicht immer den ganzen Würfel da reintun. Gebt dem Brot etwas Zeit, stellt es ins Warme. Dann geht das auch mit einem Krümelchen Hefe.
Ja, ganz genau. Wenn ihr jetzt Sauerteig machen wollt, kommt ihr entweder bei uns vorbei und ich gebe euch ein bisschen was von meinem Starter ab oder ihr setzt ihn selber an. Das ist im Prinzip überhaupt nicht schwierig. Ihr braucht Mehl, am besten Vollkornmehl und Wasser. Das verrührt ihr, bis ihr einfach so eine schöne cremige Konsistenz habt und lasst das stehen. Ein bisschen abdecken, dass es nicht trocknet, so ein Tuch drüber am besten und lasst das stehen.
Ich dachte, man muss es offen stehen lassen, damit jetzt die Hefen aus der Luft da reinkommen.
Ja, erstmal offen.
Drei, vier Tage, oder?
Nee, das schon mit einem Tuch abgedeckt, sonst trocknet das ja aus.
Aber wie kommen dann die Hefen da rein?
Die sind ja drin. Die sind da schon drin.
Okay.
Kannst du schon abdecken. Dann kann man am ersten, also nach 24 Stunden, tut man davon ein bisschen was weg, tut wieder Mehl und Wasser dazu, verrührt das wieder alles. Und dann macht das jeden Tag. Und so nach 3, 4 Tagen merkt man, der Geruch verändert sich. Es fangen so erste Blasen an zu blubbern. Und dann kann man das im Prinzip schon verwenden.
Sag mal, ganz einfach. Also dann nimmst du dir zum Beispiel ein Kilo Mehl.
Ganz einfaches Anfangsrezept. Weizenmehl 550er, Kilo Mehl, 600 Milliliter so handwarmes Wasser und einen ordentlichen Schuss vom
Sauerteig
vom Sauerteigstarter rein. Gut durch, Salz natürlich nicht vergessen. So 15 bis 20 Gramm. Ordentlich durchkneten und dann stehen lassen. Also auch abdecken, dass es nicht austrocknet und dann stehen lassen und warten, bis der Teig entsprechend aufgegangen ist. Dann den Laib kneten und falten. Wie das geht, sucht euch, das kann ich jetzt nur mit Worten schlecht beschreiben.
Also Roswitha sagte, wie ein Walzer tanzen.
Lasst den Teig tanzen.
Lasst den Teig tanzen.
Sucht euch auf YouTube ein Video, in dem das gut erklärt wird. Und dann ab in den Ofen damit. Ne, wichtig, eine schöne Schale mit Wasser reinstellen, damit da eine schöne Feuchtigkeit drin ist. Dann wird die Kruste nachher knuspriger. Und dann, ich mache es meiste bei 220 Grad, eine Stunde.
Und ab 50 Minuten, dann fängt es an zu riechen im Haus. Das ist so göttlich. Dann versammeln sich hier immer schon alle um den Ofen. Und sobald Patrick das Brot rausholt, wird er quasi angefallen von 3 Kindern, die sofort eine Scheibe warmes Brot mit Butter wollen. Köstlich. Na, ein bisschen abkühlen lassen muss man es auch. Und Was ich ja auch gelernt habe, man soll zum Beispiel das Roggenbrot auch ein bisschen liegen lassen.
Genau, haben wir vorhin schon gesagt, das reift wirklich.
Das reift noch nach.
Ja. Ja. Du hast gerade auf dem Brotfest, hast du erzählt, war ein Bäcker, den du danach auch besucht hast, Arndt Erbel aus Franken war da und er hatte einen Roggenleib dabei, der war 14 Tage alt und schmeckte köstlich.
Ja, ne? Nochmal einmal in den Ofen rein, kurz ein bisschen aufgebacken, köstlich. Ja, oder Roswitha hat uns erzählt, Brot aus Roggensauerteig konnte früher auch fast in manchen abgelegenen Dörfern ein Jahr liegen.
Gut, frisch war es dann natürlich nicht mehr.
Nee,
man steinhart. Brauchte gute Zähne oder hat es in die Suppe getan. Aber es wird nicht schlecht.
Nee, es wird nicht schlecht.
Es wird nicht schlecht.
Und das ist das Faszinierende am Brot, diesem lebendigen Lebensmittel. Es macht einfach Freude. Probiert's mal aus.
Ja, es macht glücklich. Und was ich so interessant finde, man sagt ja meistens, und ich dachte das auch lange, ja, Kinder, die mögen halt das helle Brot und so. Seitdem ich das richtig hinkriege, sozusagen, auch dunkles Brot, Vollkornbrot richtig zu backen, essen die auch das liebend gern, weil man merkt einfach, wenn man reinbeißt, es ist ein gutes, lebendiges, gesundes Lebensmittel.
Und ihr wisst alles, was drin ist. Mehl, Wasser und Salz. Also Leute, es lohnt sich. Probiert das mal aus. Und wenn ihr da mehr erfahren wollt, könnt ihr auch immer gerne in unser Buch gucken.
Auf Regional.
Das findet ihr überall da, wo es Bücher gibt oder auf Amazon oder bei
oder
uns
auf Oder ihr bestellt es bei uns direkt. Die Seite www.wetterstein-verlag.com.
Ja, wunderbar. Diesmal warten wir nicht so lange bis zur nächsten Folge.
Genau, ich würde sagen, wir essen noch eine Scheibe, trinken noch einen Schluck und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein.
Absolut. Oder? Wunderbar. Danke dir. Patrick, du kannst echt gut backen. Ich mache das ja auch immer.